Es ist Montag, der 17. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann es mir gewiss sagen, denn ohne sie geht hier eigentlich überhaupt nichts raus. Sie ist der weltgrößte News-Junkie, die Frau meines Herzens. Guten Morgen, Nikki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Nikki. Nikki, heute ist ein unglaublicher Tag. Es gibt so unglaublich viele Jahrestage und Geburtstage. Enya wird heute 60. So, und dann Königin Maxima wird 50 und selbst Cosma Shiva Hagen wird 40, was uns unweigerlich ein bisschen daran erinnert, dass wir alle, also ich zuvorderst,
sehr alt. Wir sind alle alt.
Ja. Ja. Was übrigens auch noch angemerkt sei, heute ist internationaler Tag gegen Homophobie. Das ist ja sehr schön und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich hoffe ja, dass heute reichlich homosexuelle Paare getraut werden, damit die katholische Kirche ein bisschen mitfeiern kann. Das wäre doch eigentlich ganz schön, oder?
Ja, unbedingt. Und auch wieder diese bittere Erkenntnis, dass erst seit 1990 durch die Generalversammlung der WHO beschlossen wurde, dass Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen wird. 1990, das ist, kommt mir vor wie gestern, also wie spät, ja. Anzuerkennen, dass es keine Krankheit ist.
Irre. Ja. Ja, das ist tatsächlich wirklich Wahnsinn. Und wir bleiben noch ein bisschen im Bereich der geistigen Verwirrung.
Die Schlagzeile des Tages.
Nach Vorfällen bei Demos hartes Vorgehen gegen Antisemiten gefordert, das berichtet die Tagesschau. Nach antisemitischen Vorfällen bei Demos hat Innenminister Seehofer ein hartes Durchgreifen angekündigt. Linkspartei und FDP sprachen sich im Bericht aus Berlin ebenfalls für ein konsequentes Vorgehen aus. Zitat Seehofer, wir werden nicht tolerieren, dass auf deutschem Boden israelische Flaggen brennen und jüdische Einrichtungen angegriffen werden. Dass ihm das jetzt einfällt, ne? Vielleicht hat er in der Quarantäne Nachrichten gelesen, Seehofer, man weiß es ja nicht genau. Denn das muss man ja klar sagen, also es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig neu. Es gibt ja auch die Statistiken, dass antisemitische Straftaten sich verdreifacht haben innerhalb der letzten Jahre. Boshafte Unterstellung meinerseits, ist es Horst Seehofer vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen, da jetzt mit aller Härte des Gesetzgebers gegen vorzugehen, da die letzten antisemitischen Ausfälle zuletzt stärker muslimisch geprägt waren, beziehungsweise Migrationshintergrund haben? Zuckt Horst Seehofer möglicherweise da ein bisschen heftiger?
Interessant. Ja, ich finde generell in Deutschland richtig und wichtig, dass jüdische Einrichtungen, und ich hatte nachgelesen, seit den Münchner Anschlägen da während der Olympischen Spiele 1972 unter Polizeischutz stehen. Ja. Und das war ja zuletzt auch die Katastrophe in Halle, ja, dass die Synagoge eben keinen Polizeischutz hatte. Und generell, ich habe immer komisch geguckt auf der einen Seite, da ich mir dachte, Mann, dass man in der heutigen Zeit vor eben jüdischen Einrichtungen Polizeischutz braucht. Aber nach den Demos wird deutlich, ja, zu Recht,
ja,
zu Recht.
Absolut, ja, ja. Und es gibt ja diverse Regionen, Bereiche, Stadtteile in Deutschland, da ist man gut beraten, nicht mit Kippa durch die Straße zu laufen. Und auch Reporterinnen, die Hebräisch sprechen, müssen plötzlich mitbekommen, dass irgendwelche Sprengkörper fliegen. Also die Situation hat sich dramatisch verschärft und egal wie die Motivation ist, ist es auf jeden Fall sehr gut und richtig, dass Seehofer da nochmal ganz deutlich macht, dass Deutschland mit aller Härte dagegen vorgehen will.
Ja. Blattgold.
Union und FDP kritisieren Baerbocks Pläne für Kurzstreckenflüge, das berichtet die Zeit. Die grüne Kanzlerkandidatin will Kurzstreckenflüge perspektivisch abschaffen. Union und FDP lehnen eine solche Maßnahme ebenso ab wie Preiserhöhung. Ulrich Lange von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagt, ein Verbot von Kurzstreckenflügen und massive Preiserhöhungen im Flugverkehr seien der falsche Ansatz. Ja, Baerbock hatte der Bild am Sonntag vorher gesagt, dass im Sinne des Klimaschutzes perspektivisch die Abschaffung von Kurzstreckenflügen unumgänglich sei. Da geht es um die klimagerechte Besteuerung von Flügen und halt eben die Dumpingpreise. Und na, ich meine, ne, wir alle kennen das. Es ist irre, wenn die Taxifahrt zum Flughafen teurer ist als der Flug. Andererseits, fahr mal in München zum Flughafen von der Stadt. Dann muss halt einfach die Taxifahrt. Nein, es ist ja nun kein Geheimnis, dass ich mit einer Flugbegleiterin zusammen bin von der Lufthansa. Da ist das natürlich hier in diesem Haus auch ein spezielles Thema. Aber es ist für mich schon sehr logisch und nachvollziehbar, dass man Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands versucht, so gut es eben geht, einzudämmen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass man Alternativen anbieten muss. Und das bedeutet natürlich, dass die Bahn auch eine kostengünstige und strukturstarke Alternative sein muss. Und das ist sie auf vielen Strecken eben noch nicht.
Und da hätte einfach ein Blick Richtung Frankreich gereicht, es PR-technisch schlauer zu machen. Da kam ja auch vor 2 Monaten, glaube ich, die Meldung, dass man Inlandsflüge in Frankreich, die mit dem Zug in maximal 2 Stunden zurückgelegt werden können, verbieten wird. Und da ist aber die Priorität dann auch, dass man die Zugverbindungen verbessert und die Preise auch attraktiver macht. Und ich finde, das ist ein viel besserer Ansatz, als zu sagen, ey, wir erhöhen die Flugpreise, wo dann eben sich Familien oder Menschen mit Geld einfach dann diese Umweltdreck schleudern. Ich sag nur Düsseldorf-Frankfurt, solche Verbindungen gab es ja mal, leisten können. Und das finde ich einfach irgendwie so, denn der Fokus sollte dann wirklich sein, macht die Bahn günstiger, sorgt dafür, dass die Bahn in alle Regionen auch hinkommt, also macht Bahnreisen einfach attraktiver und dann löst das, glaube ich, echt der Markt. Also wenn du das preislich so attraktiv machst und jeder weiß, wie es mit dem Flughafen ist, ja, da fährst du auch erstmal raus, ja, musst dann warten, bis dein Gepäck ankommt. Also an sich ist Bahnfahren ja viel komfortabler. Du kommst mitten in der Stadt direkt an. I get it. Aber dann macht es auch preislich angenehmer.
Genau. Ich komme tatsächlich, was das Fliegen angeht, innerdeutschland ist eigentlich mittlerweile nur dann ins Grübeln, wenn es um die Strecke Hamburg-München geht, weil es halt echt wirklich lange dauert und manchmal in Anführungsstrichen muss es dann halt schnell gehen. Aber in der Regel ist die Bahn natürlich das komfortabelste Verkehrsmittel, aber halt eben auch echt teuer. Eine Bahncard 100, wie ich sie habe, ist echt sehr teuer übers Jahr. So, das andere, die Dumpingflüge, die günstigen Flüge, das kann ich natürlich nachvollziehen, dass die Grünen das verteuern möchten. Und es ist natürlich auch absoluter Unsinn, dass Flüge nur 29 Euro kosten. Ich behaupte aber mal, wenn die Grünen eine Partei sein wollen, die nicht nur Besserverdiener anspricht, dann müssen sie natürlich schon zusehen, dass sie Flüge so besteuern, dass der in Anführungsstrichen einfache Bürger sich künftig aber noch seine Flugreise zu seinem Sehnsuchtsort leisten kann. Ansonsten wirbt diese Partei an den Bedürfnissen vieler Leute vorbei. Denn natürlich ist Mallorca der Sehnsuchtsort für den einfachen Bürger, so eine Art Gerüstbauer-Elysium. Und wenn man einfach sagt, pass auf, die Flüge werden so teuer, dass das für euch unattraktiv ist, das ist natürlich schwierig. Denn die reichen Leute, denen ist es relativ gleich, ob die Steuer so hoch ist, dann kostet der Flug halt demnächst dann nicht mehr, keine Ahnung, 300, sondern 400 Euro. Für reiche Leute spielt das keine große Rolle. Aber dann bleibt es halt am Ende auch Klientelpolitik. Übrigens, was ich im Zusammenhang mit den Grünen wirklich wahnsinnig interessant finde, das ist so meine Beobachtung. Wir hatten das jetzt ja gerade auch, als wir diesen Clip besprochen hatten, als Baerbock sich so ein bisschen herablassend über Habeck in dessen Beisein äußert. Das haben wir ja hier ja auch amüsiert und entspannt besprochen. Na, da ist aber was los. Also gerade im Zusammenhang mit den Grünen erlebe ich aber derzeit eine fragilen Kirmes. Das ist wirklich erstaunlich. Die einen toben, weil man nicht sofort sich also höchst erzürnt über diesen herablassenden Ton von Baerbock ereifert hat. Die anderen wiederum sind also schockiert, dass man diesen Clip überhaupt besprochen hat, weil man da quasi den Narrativen der Rechten und der Springerpresse, dass man drauf reingefallen ist, dass man überhaupt es wagt, darüber zu sprechen. Also das wird noch ein sehr interessanter Wahlkampf. Wenn jede kritische
Medien empörungslust?
ja, man merkt, also es ist halt wirklich, das war schon augenscheinlich, dass man merkt es jetzt auch, weil jetzt dann natürlich Clips kursieren, wo Annalena Baerbock sich vor gar nicht allzu langer Zeit auch über das Thema Israel äußert, dass sie sagt, dass halt eben auch zum Beispiel U-Boot-Lieferungen an Israel nicht gingen und dass sie nichts davon weiß, dass Homosexuelle im Iran gehängt werden. Und dann gilt es plötzlich schon als unanständig, dass man solche etwas datierten Clips von Baerbock dann im Netz kursieren lässt, weil das ist ja nicht brandneu. Das sind aber dieselben Leute natürlich, die ältere Aussagen von Merz, Scholz, Laschet immer lustvoll sofort rausgraben, um deren fragwürdige Gesinnung zu belegen. Da muss man doch mal ganz klar sagen, dann möchte ich aber bitte keine Doppelstandards, sondern dann muss man sagen, ja, dann bitte auch nur Aussagen besprechen, die nicht älter als 6 Monate sind, damit man sie nochmal der aktuellen Lage angepasst hat. Oder man lässt es generell sein oder man lässt es für alle gelten. Und das finde ich, da merkst du halt eben auch, wie teilweise schon fast religiös aufgeladen dieser Wahlkampf ist. Das finde ich schon erstaunlich.
Ja, als Kanzlerkandidatin kriegst du einfach einen auf die Fresse. Das gilt natürlich für alle. Aber ich muss auch fairerweise sagen, jetzt als die Debatte auch war, was ihren Uni-Abschluss anging, und da dachte ich mir wirklich, ich habe mich schon vorher über Plagiatsvorwürfe bei Doktorarbeiten, sei es bei Giffey und Co., geärgert, weil ich mir dachte, boah, es ist doch so egal. Es ist so egal. Also ich gehörte auch zu denen, die gesagt haben, ein Kevin Kühnert ohne Uni-Abschluss macht trotzdem einen guten Job, lass ihn doch da sein. Also so dieses jemanden diskreditieren wollen aufgrund mangelnder, Uni-Abschlüsse.
Akademischer Grade.
Das hat mich immer genervt, aber bei ihr ist es ja auch noch wirklich Fake News, ja. Also sie hat diese wirklich sogar mit Auszeichnungen Abschlüsse. Und da merkte ich schon, dass sie tagelang trendete wegen so einem Mist. Und dann denkst du dir, das ist schon. Jetzt wird es langsam unverhältnismäßig, was die Arschtritte angeht. Ja.
Absolute, ja genau, da muss man halt auch ganz klar differenzieren. Also das eine ist eine klare Diskreditierungskampagne. Also am nächsten kommt noch die Frage, ob sie wirklich auf Hawaii geboren ist. Und das andere ist natürlich eine absolut legitime, kritische Auseinandersetzung mit innenpolitischen und auch natürlich außenpolitischen Positionen. Also wer Laschet dafür kritisiert, dass er vor ein paar Jahren eine fragwürdige Position bezüglich Assad vertreten hat, der darf natürlich auch selbstverständlich dann nicht erschüttert zusammenzucken, wenn man Baerbock kritisch befragt zu ihrer damaligen und offensichtlich auch jetzigen Haltung zum Thema Waffenlieferung und Unterstützung von Israel. Ganz einfach. So.
Die unbequeme Meinung.
Wir alle wollen in den Urlaub. So, jetzt redet er. Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten von Sachsen. Kretschmer für mehr Freiheiten nach erster AstraZeneca-Dosis. Der sächsische Ministerpräsident fordert mehr Freiheiten beim Reisen auch für Bürger, die bisher nur eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs AstraZeneca erhalten haben. Zitat, wir alle wollen in den Sommerurlaub fahren. Eine Erleichterung kann ich mir sehr gut vorstellen. Wer mit AstraZeneca geimpft wird, sollte schon 3 Wochen nach der ersten Dosis mehr Freiheiten bekommen. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Also das heißt, wenn du jetzt AstraZeneca bekommen hast, dann hast du besondere Freiheiten. Was bedeutet das? Also AstraZeneca-Geimpfte dürfen überall hin, BioNTech nur im EU-Raum, Moderna-User dürfen nur nach Südamerika, Johnson & Johnson-Geimpfte kriegen Begrüßungsdrink im britischen Pub.
Und die kriegen Sputnik nichts. weil das ein Baby-Shampoo-Hersteller ist, verdammt. Nein.
Und Sputnik-Geimpfte kriegen Meet and Greet mit Putin. Also jetzt der absolute Lockerungskarneval. Also korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber zwischen, wir müssen jetzt nochmal alles dicht machen, um die Inzidenzen zu senken, und diesem Lockerungskarneval, den wir jetzt gerade erleben, vergingen gefühlt auch wieder nur 5 Tage. Was ist eigentlich, wann war das? War ich da in Quarantäne, in Isolation, oder wann ist das passiert?
Also ich gehöre ja zu denen, die dem Volk echt viel zutrauen. Aber
ich
ganz
auch,
ehrlich, wenn wir schon alle gerufen haben, ich bin verwirrt und Flickenteppich, als es in manchen Bundesländern Ausgangssperren gab oder in manchen keine, da denke ich mir, jetzt sorgst du für eine 2-Klassen-Impfgesellschaft. Du hast eh schon die Geimpften, Getesteten und Genesenen, und jetzt wirfst du auch noch erste und Vollgeimpfte rein und dann noch
Wahnsinn.
Welcher Impfstoff?
Wahnsinn,
da bleiben
wirklich
nur noch Fragezeichen, und du denkst, ja, blickt keiner mehr durch.
Die Impfampel kommt. Nein, das ist wirklich kompletter Wahnsinn, zumal es ja auch so ist, dass die erste Impfdosis ja noch gar nicht den vollen Schutz bietet. Es gibt ja auch berühmte, prominente Beispiele, denen es ja auch passiert ist, dass sie nach der ersten Impfung halt eben sich dann doch noch das Virus eingefangen haben und im Zweifel dann vielleicht, also es geht ja dann auch um den Verlauf und die Infektiosität. Also es ist halt einfach Was ich hier gerade erlebe, ist wirklich, also wäre die Pandemie ein dicker Knöchel, dann würden wir jetzt nicht langsam wieder spazieren gehen, sondern direkt Salsa tanzen wollen als Gesellschaft. Und da denke ich manchmal, Leute, es ist doch alles gut, aber lass es uns doch langsam angehen. Ihr müsst doch jetzt nicht sofort auch die ganzen Innengastronomien wieder öffnen. Wann ist denn das passiert? Ich bin ja auch für Lockerung. Ich finde das ja super, vor allen Dingen, weil ich mit ein bisschen Glück heute endlich aus der Quarantäne darf, aber oder Isolation heißt es ja in meinem Fall. Ich bin ja wirklich krank gewesen. Tja, also es ist spannend. Übrigens, was ich sehr lustig fand, der Satz, Kretschmer fordert mehr Rechte. Da habe ich gedacht, ich hätte eigentlich gedacht, in Sachsen hätten sie schon genug davon, aber das ist vielleicht, das ist gut, also Kretschmer will mehr Rechte, Laschet hat sie schon, nämlich in Südthüringen, und das bringt uns unweigerlich hierzu.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Merken Sie sich diesen Hashtag Laschet, denn er wird heute Abend trenden. Armin Laschet ist heute Abend um 20.15 Uhr im Gespräch auf Pro7. Ich wollte erst sagen zum Kanzlerinterview. Naja, gut. Also ein Prominenter, der bei Pro7 Ansehen und Sozialprognose riskiert, ist das noch ein Politikerinterview oder schon das Duell um die Welt? Ne? Bei Männer wählen. Bei Laschet finde ich das so spannend bei diesen ganzen Interviews. Das ist ja so, das hat so ein bisschen was von diesem, wie heißt der Tom Cruise Film, Edge of Tomorrow oder Täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder antreten, jedes Mal wieder sterben, es jedes Mal wieder aufs Neue versuchen.
Ich habe bei Laschet, das fiel mir schon bei Anne Will auf, der hat immer dieses passiv-aggressive, nervöse Lächeln. Und am liebsten würde ich ihn kurz rausbegleiten, ihm ein Kissen in die Hand drücken und sagen, schrei da einmal richtig rein, lass alles raus und dann geh wieder zurück und lass das mit dem Lächeln.
Ja.
Lass es.
Ja, ja, interessant.
Da ist so viel unterdrückte Wut. Ich finde das ganz spannend zu beobachten. Wer führt das Interview diesmal, weißt du das?
Naja, das werden ja wieder Linda Zervakis und Louis Klamroth sein. Und Louis Klamroth, also an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße, der das auch sehr gut gemacht hat gegen Scholz, wie ich finde. Der hat es ja geschafft, Scholz sogar ein bisschen Farbe ins Gesicht zu treiben. Was wäre das jetzt bei dem Interview heute Abend für eine Schlagzeile? Klamroth macht Laschet rot. Ne, das wäre doch toll. Nein, das wird schon interessant sein, denn Laschet hat ja einiges, was er erklären muss, aber nicht erklären kann. Zum Beispiel halt eben auch, warum gönnt die CDU sich Maßen in Südthüringen? Jemand, der spätestens seitdem Luisa Neubauer bei Anne Will ja nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen hat, der jetzt mittlerweile, also speziell unterstützt auch durch den Spiegel, halt ganz häufig auch schon in so rechten Blogs zu Gast war und so. Also ich glaube, der einzige Kanal, wo er noch nicht war, war bei Attila Hildmann. Ansonsten surft er schon ganz hart am rechten Rand. Mhm. Also er benutzt diese antisemitischen Codes, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und er war häufig schon Gesprächsgast in rechten Blogs, in Verschwörungstheoretiker-Foren. Also er hat selber schon gesagt, die Bürger sollten alternative Medien konsumieren. Und zuletzt hat er ja auch in seinem Wochenrückblick die zwei Weltkriege bezeichnet als zwei Versuche Deutschlands, die Welt zu retten. Also das ist schon hart. Puh, und das wird für Laschet natürlich nicht einfach, den Bürgern und den ProSieben-Zuschauern zu erklären, wieso man sich so jemanden leistet und leisten muss, Fragezeichen. Und dann kommen natürlich noch Sachen wie Merz und so. Das wird spannend.
Ja, vor allem, weil er Luisa Neubauer auch in der Sendung gesagt hat, wenn das so sein sollte, wäre er raus oder dann würde es Konsequenzen geben. Und da klang er auch sehr resolut und ich befürchte, genau, keine Taten.
Ja, naja, es ist jetzt, wir bewegen uns jetzt halt wirklich im, also ich wollte dunkelgrau, aber man kann auch dunkelbraunen Bereich sagen, dass er antisemitische Codes benutzt, wie Globalisten oder Great Reset. Das ist aber natürlich nochmal ein bisschen was anderes, als sich explizit antisemitisch zu äußern. Und darauf wird natürlich Laschet und auch andere sich berufen, aus ihrer Position nachvollziehbarerweise, weil sie sagen, das ist ja hier jetzt nicht offensichtlich antisemitisch, aber das sind halt einfach Codes, die in entsprechenden Foren natürlich auch als das verstanden werden, was sie sind. Aber das wird nicht das Einzige sein, womit sich Armin Laschet wird auseinandersetzen müssen, aber es wird mit Sicherheit, also ich sag mal ganz vorsichtig, speziell bei Pro7, es wird kein Heimspiel.
Die gute Tat des Tages.
Brits urge to drink 124 pints each to help struggling pups get back on their feet. Das berichtet der Evening Standard. Ja, es ist so, dass durch Corona natürlich auch der britischen Wirtschaft einiges verloren gegangen ist. Und um wieder auf den Schnitt zu kommen, muss der durchschnittliche Brite in diesem Sommer 124 Pints trinken. Also so Barney Gumble-mäßig.
Lassen Sie mich durch. Es geht um unsere Wirtschaft. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Homer, frag, was du für dein Land tun kannst.
Das ist dann so nach Live Aid und Band Aid so.
Ich komme von Beer Aid. Ich bin der Bob Geldof vom Zapfern.
So. Aber da musste ich auch sofort an Belgien denken. Die haben ja wegen des Lockdowns auch so viele Fritten im Überhang gehabt, dass sie dann das Volk animiert haben, doch bitte ganz viel Pommes frites zu essen. Und genau wie mit dem Bier jetzt befürchte ich, ja, die Intensivstationen werden jetzt keine Corona-Patienten mehr haben, aber dafür dann ganz viele mit Fettleber oder Leberzirrhose.
Ja, stimmt, ne? Do they know it's beer pong time? Ja, das wird also, der Slogan ist in diesem Jahr, das Bier gewinnt. Und das ist doch toll.
Gewinner des Tages.
Ist Thomas Hitzlsperger. Die Stuttgarter Zeitung berichtet, Vorstandschef des VfB Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, spendet für Künstler in Not. Ja, es ist wohl so, dass der Kollege Hitzlsperger mit einer privaten Spende in sechsstelliger Höhe den Kunstfonds der Bürgerstiftung Stuttgart unterstützt hat. Das bestätigte der Vorstandschef des Bundesligisten VfB Stuttgart den Stuttgarter Nachrichten. Zitat: Sport und Kultur in Stuttgart prägen das Leben in unserer Stadt. Sie gehören zu Stuttgart wie der VfB und der Fernsehturm, Klammer auf, und die Querdenker, haha, eine absolute Unverschämtheit. Nein, also ganz große Klasse. Wir wissen ja, dass Thomas Hitzlsperger einer der stillen Stars der Bundesliga ist. Und das ist natürlich eine großartige Aktion. Und bescheiden wie er ist, hat er es nicht an die große Glocke gehängt. Aber hier wir mit unserem 48-köpfigen Rechercheverbund, wir haben es natürlich trotzdem rausgefunden. Und
wenn man Thomas Hitzlsperger vorher nicht schon geliebt hat, jetzt muss man ihn lieben. Er ist einfach echt der sympathischste Mann, den man in diesem ganzen Fußballzirkus bewundern darf. Nee, echt toll.
Ja, absolut. Wirklich ein sehr intelligenter, sehr warmherziger und sehr humorvoller Vertreter des deutschen Fußballs. Davon kann man sich übrigens bei uns überzeugen, denn er ist am Freitag bei uns zu Gast und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Das gibt's doch gar nicht.
Säugetiere können Sauerstoff über den Darm aufnehmen. Das berichtet die Zeit. Brauchst du nicht zu lachen. Forschende wollen wissen, ob die rektale Beatmung auch am Menschen funktioniert. Die Methode könnte helfen, wenn Beatmungsgeräte knapp werden. Ja, es ist so, dass Säugetiere im Notfall Sauerstoff über den Darm aufnehmen können. Das geht einer Fachzeitschrift, geht das daraus hervor. WissenschaftlerInnen haben das erforscht und das ist natürlich absolut klasse. Also für uns alle. Also da bekommt der Satz gerade nach Corona, meine Lunge ist im Arsch, natürlich demnächst eine völlig neue Bedeutung. Das ist ja auch eine schöne Alternativoption, falls einem an der Unfallstelle eine Mund-zu-Mund-Beatmung vielleicht zu intim ist. Ne? Auf der Intensiv.
Ich wollte gerade sagen, ja. Die Mund-zu-Mund-Beatmung heißt dann nicht mehr so. Sie heißt aber Mund zu, ja, egal. Ja,
ziehen Sie ihm die Hose runter. So. Aber wir drehen auf den Bauch. Ich bin gekommen, um Leben zu retten. Ne? Auf der Intensivstation ist Darmwahl. Nein, es ist ja klasse. Ich habe ja schon die ganze Zeit auch überlegt, auch was sowieso. Also auch dieses, wir haben das ja immer spöttisch gesagt hier, also auch hintenrum, also Aerosole auch untenrum können ganz gefährlich sein. Also, und jetzt das, aber also es ist ja faszinierend, oder? Was man so aufgrund dieser bunten Tierwelt, also das hat man wohl erst irgendwie an Fischen wie Schmerlen und Welsen erkannt, aber auch Seegurken und Radnetzspinnen können mit dem Darm atmen. Und jetzt will man rausfinden, ob das nicht auch am Ende auch für den Menschen gilt. Und das ist doch erstmal also schon spannend, oder?
Ich freue mich riesig.
Das hat mich überrascht.
Ja, dass der Mann schon 75 ist. Also heute ist ganz große, frei nach der RTL-Show, Murmelmania. Ne, Sie werden es an den 875 Insta-Stories von Stucki heute erkennen. Udo Lindenberg wird 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, ein Held aus einer Zeit, wo prominente...
Happy Birthday!
Ja, ein Held aus einer Zeit, wo prominente Hüte noch nicht aus Aluminium waren. Das ist doch klasse.
Rock'n'Roll, ganz herzlich Geburtstag, das war cool, alles gut, Stucki macht uns ja aus der Torte gesprungen. Das ist mega mäßig, nur geil.
Das eigentlich, vielleicht muss man also positiv das Gesamtwerk von Udo Lindenberg, negativ das Feld-, Wald- und Wiesenimitatoren, wie ich seit rund 50 Jahren,
ihn nur so ein bisschen nachmachen, alles geil.
So halt. Ja. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
Alles Liebe, alles Gute.
Die unbequeme Meinung.
Kommt aus der Seite Extra-Tipp. Thomas Gottschalk schießt gegen Florian Silbereisen. Schlagerstar reagiert souverän. Ja, Thomas Gottschalk nimmt kein Blatt vor den Mund. Nach Dieter Bohlen und Günther Jauch schießt der Moderator nun auch gegen Florian Silbereisen. Es war wohl so, Tommy Gottschalk war Mitte der Woche bei einer Vorlesung an der Uni Heidelberg, warum auch immer, und er hat dann unter anderem so Sachen gesagt über Silbereisen, sagte, es ist ein Caroline Reiber-Klon, die Sendung sind grenzwertig und fragwürdig, und er geht noch weiter, Florian Silbereisen sei, es ist der größte Irrtum der Fernsehgeschichte. Und das wurde natürlich von den Medien wieder aufgegriffen, ist ja völlig klar. Und Gottschalk hat dann, also das Ganze natürlich, wie Gottschalk so ist, also hat sich bei der Bild dann öffentlich entschuldigt. Es ist, wer mich kennt, weiß, dass ich gegen niemanden etwas habe, auch nicht gegen den Silbereisen. Er ist, und dann kommt wieder klassischer Gottschalk, er ist ein ausgesprochen netter Kerl. Er wirkt aber in seinen Shows auf mich immer etwas gekünstelt, dass ich ihn deswegen als Irrtum bezeichnet habe. Tut mir jetzt schon wieder leid. Sorry, Florian, du hast ein Gut bei mir. Das ist so gut, ey. Ach, das ist so.
Ich finde es so lustig, dass bei Thomas Gottschalk, man sagt ja, im Alter wird man milder so.
Ja.
Und bei ihm ist es aber eher so, er wird so richtig fies und böse gerade.
Ja, aber lustig halt einfach, aber, ne? Fürchte dich vor älteren lustig, Männern, sie haben nichts mehr zu verlieren. Ja.
Und ganz ehrlich, ich bin da voll bei Tommy. Also das mit dem künstlich, mach ihn nochmal bitte.
Na, ich zitiere jetzt einfach Silbereisen, wie er diesen Seitenhieb von Gottschalk gekontert hat. Silbereisen sagte nämlich selber, also auch über das Supertalent hat Gottschalk oft gelästert. Heute sitzt er dort in der Jury und findet die Sendung toll. Vielleicht leitet er irgendwann meinen Fanclub. So, ganz lustig, aber ja,
alles
ja.
andere als künstlich, alles andere als
meine
künstlich.
Meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf dem Traumschiff und hier ist mein Co-Pilot auf der Brücke. Es ist nicht der Zauberberg, aber der Eisberg vorweg. Flori, guck nach vorne, ich muss jetzt hier schauen. Ja, es ist toll.
Bei Gottschalk liebe ich das. Ich finde es so wahnsinnig schade, weil er nämlich seinen Potschalk, den Podcast eingestellt hat, und zwar deshalb, weil, wie er sagte, immer irgendwelche Redakteurinnen von Klatschblätter aus seinem Podcast dann zitiert haben, und es sind Menschen, denen ich keine Zitate gegeben hätte, und deswegen, und das finde ich super schade, weil ich den Podcast von Gottschalk wirklich wesentlich amüsanter fand als das meiste andere, aber er hat es eingestellt, weil er sagt, ich will nicht, dass andauernd irgendeine Scheiße daraus zitiert wird. Finde ich echt sehr bedauerlich. Ja.
Aber kann ich verstehen.
Tja, ja. Wir kommen zu einem anderen älteren Herrn, der vielleicht noch weniger weiß, was er redet. Aber die Zitate, die da, also das ist jemand, wo man sagt, also wer hat ihn denn da schon wieder falsch zitiert? Aber es ist eigentlich immer er selbst, der es auch selbst geschrieben hat. Und das bringt uns zu.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Bist du bereit?
Mach es.
Lieber Gerd Müller, Ihr Uraltrekord von 40 Toren aus den 70ern wurde jetzt 50 Jahre später von Robert Lewandowski eingestellt. Ich verstehe nicht, warum alle jubeln. Man kann die 40 Tore von damals nicht mit den Toren von heute vergleichen. Das ist wie Star Wars und Pfeil und Bogen. Heute ist Fußball Hightech, Videoaufnahmen, Bluttest, Laktattest. Lewandowski ist mit einer Ernährungswissenschaftlerin verheiratet. Er ist wie ein Manneke. Wenn Gerd Müller Hunger hatte, aß er Kartoffelsalat. Es war die Zeit, in der man noch nichts von Bio wusste. Die Fernsehsendungen hießen Rappelkiste und Dalli Dalli. Man trug Schlaghosen und die ersten Mädchen trugen Minirock. Die Langhaarfrisuren kamen auf. Es war doch der Vietnamkrieg. Es war eine ganz andere Zeit. 4000 Mark kostete Müller, damit er zum FC Bayern kam. Er war ein Jahrtausendgenie. Er bewegte sich im Strafraum wie ein Balletttänzer oder wie eine im Glas gefangene Biene. Er drehte, wendete sich, sauste herum. Er konnte sich um seine eigene Achse drehen, wie kein Mensch vorher. Er schoss Tore im Liegen, im Fallen. Und mit dem Hintern. Wie gesagt, es war vor 50 Jahren. Er ist heute 75, demenzkrank. Die Frage, ob er heute noch 40 Tore schießen könnte, soll man sich nicht stellen. Speziell, wenn man den Satz vorher gelesen hat. Legenden leben nicht zweimal. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Ja. Damit ist die Position von Wagner völlig klar.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass er sich nicht so sehr für Lewandowski freut.
Also, wenn man zwischen den Zeilen genau liest, hat man das Gefühl, dass Wagner manchmal die gute alte Zeit zurück möchte. Und es, ja, oh Mann. Also halten wir einfach fest, zwei große Fußballer ihrer Zeit vereint in einem gemeinsamen Rekord und ja, Mai, was soll man dazu sagen? Wagner hat eine klare Position. Wir müssen eine Sache noch nachliefern.
Ganz weit vorne.
Und damit wollen wir das Kapitel auch wirklich endgültig beenden. Die Gratulationsarie für Thomas Schmidt, die ist ja teilweise länger als das Humboldt-Jahr, das muss man ja ganz klar sagen. Trotzdem ist die Gratulantenliste noch nicht ganz abgeschlossen, denn eine Person möchte auch noch gratulieren. Sie war nicht bei der Wahl zum schönsten Berliner dabei, das muss man dazu ganz klar sagen, aber diese Person hat in Berlin auch schon mal eine Wahl gewonnen, immerhin. Und zwar 98 und 2002 und das ist ja nicht nichts. Bist du soweit, Niki?
Spiel ab.
Lieber Thomas Schmidt, herzlichen Glückwunsch zu dieser ungewöhnlichen Auszeichnung. Ich beglückwünsche dich auch gerne, weil ich ganz sicher bin, dass ich niemals auch nur in die Nähe zu einer solchen Auszeichnung käme. Na, vielleicht auch gar nicht so sehr will.
Der Altkanzler, toll. Der Altkanzler und Podcast-Kollege Gerd Schröder, ist doch toll. Damit wäre die Schmidt-Woche für uns endgültig abgeschlossen. Mehr kann man nun wirklich nicht erwarten.
Die Liste der GratulantInnen, wow.
Ja, wirklich absolut.
Macht sprachlos.
Ja. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei Gerhard Schröder und bei Bela Ander. Ja, klasse. Allen anderen wünschen wir eine schöne Restwoche. Ist ja erst Montag. Und ja, we want you back for good, um es mit britischen Pubs zu sagen. Also, bis denn. Ciao.
Bleib gesund. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio-Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.